Ich mag dieses Lied sehr gerne. Ich finde es sehr schön. Ich mag es sehr, weil es so eine klare Aussage hat. Ich bin noch ein bisschen belegt. So eine klare Aussage, niemals zurück. Niemals wieder zurück. Das Kreuz ist vor mir und ich will nicht wieder zurück. Und das ist eine Entscheidung. Ich will nicht mehr zurück in mein altes Leben. Ich will nicht mehr zurück, ich nenne es mal biblisch, zurück nach Ägypten. An die Fleischtöpfe Ägyptens. War ja nicht alles schlecht, gab ja Fleisch. Unterdrückung, Tod und Leid, aber es gab Fleisch. Niemals zurück. Diese Entscheidung, ich will nicht mehr zurückfallen in diese Zeit ohne meinen Herrn Jesus Christus. Und das Lied ist in dem Sinn auch passend für das, was wir heute hören wollen, weil es darum geht, dass wir, ja, es wurde eine Liedzeile, ist in jedem Sturm singe ich zu dir. Ja, vielleicht manchmal ein leises Lied, manchmal stotternd und manchmal auch unter Tränen. Es passt deshalb so gut, weil wir heute mal über einen Sturm sprechen wollen. Es gibt ja viele Stürme in der Bibel, ein Sturm, der mich persönlich sehr bewegt, in Matthäus 14. Und wir haben oft immer stürmische Zeiten im Leben. Und ich glaube, wir hatten auch als Gemeinde ein stürmisches Jahr 2024. Vieles erlebt. Wir haben liebe Geschwister verabschieden dürfen. Und es war nicht einfach bei diesen Beerdigungen, die wir hatten. Ich spreche ja im Plural. Bei den Menschen, wo wir uns verabschiedet haben. Und dennoch war es trotz dieser stürmischen Zeiten eins klar. Wir haben auch eine wunderbare Botschaft in Jesus Christus, weil wir natürlich wissen, was ist die Hoffnung? Wo geht es hin? Wer hat alles in der Hand? Gerade in stürmischen Zeiten, da wo wir mit unseren Weisheiten am Ende sind. Und natürlich hat jeder von euch auch noch seine stürmischen Zeiten. Vielleicht bist du gerade in einem Sturm drin, wo es drunter und drüber geht, wo es um Planungen geht, wo es vielleicht Ereignisse auf dich zukommen. Manchmal ist es ja ganz spannend, manchen Sturm sieht man ja so schon am Horizont, ne? Wenn man auf offenem Meer ist. Ich hatte mal das Vergnügen in meiner Schulzeit in der Nordsee auf einem großen Segelschiff segeln zu gehen, ich nenne es mal Vergnügen, und da kam dann ein Sturm und dann sah den Horizont und man konnte überhaupt nichts machen. Was willst du denn machen? Man musste da durch. Ne? Das Interessante war, wir gerieten dann als Leichtwassermatrosen natürlich in Panik. Die ganze Mannschaft war da relativ relaxed und dann hat unser Lehrer darauf hingewiesen, achte auf die Seeleute, solange die nicht in Panik geraten, ist alles gut. Wenn die aber anfangen, das Schiff zu verlassen, dann kannst du auch in Panik geraten. Hat sehr geholfen. Also das Schiff stand irgendwann mal so, wir sind alle so gelaufen und der stand noch ganz fröhlich, der Kapitän. Ja, es ist ganz normales, frisches Wetter, ein laues Lüftchen. Ich so, okay. Aber solche Stürme kommen. Und wie schon gesagt, vielleicht bist du gerade in so einem Sturm, vielleicht siehst du einen kommen. Vielleicht ist es das, was dein Boot auch immer wieder ins Wanken bringt, wo du Elementen ausgesetzt bist, wo du überhaupt nichts tun kannst. So ein Sturm mittendrin, da kannst du nichts tun. Da musst du durch. Und in diesen stürmischen Zeiten, und die gibt es durchaus auch für gläubige Menschen, auch für Menschen, die mit Jesus folgen, in diesen stürmischen Zeiten ist es wichtig zu sehen, wie ist Jesus? Was sagt Jesus? Und vor allem, was tut Jesus? Und das wird uns nicht immer gefallen, das wird auch nicht immer gleich so schnell gehen, wie wir das wollen. Aber er ist da und er handelt und er hört nicht auf, da zu sein. Und ich weiß, ihr betet es immer, sei du bei uns, er ist da. Wir müssen uns nur ins Bewusstsein rufen, dass er da ist. Wir vergessen das. Er ist da, er ist allgegenwärtig, er ist nie abwesend. Er muss auch nicht herkommen, er ist hier. Und auch gerade in deinem persönlichen Sturm, er ist da, weil er es versprochen hat. Und darum möchte ich mit euch Matthäus 14 betrachten. Die Verse 22 bis einschließlich 33. Matthäus 14, 22 bis 33. Und sogleich nötigte er die Jünger, er ist Jesus, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, er dort allein. Das Boot war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergingen, sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind, die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Diese wunderbare Sturmgeschichte, es gibt ja noch eine andere, wo es darum geht, dass Jesus schlief, ist ja eingebettet in die Speisung der 5000 und dann in der berühmten Brotrede. Und bei der Speisung der 5000, das finde ich ganz schön, da wurden 5000 Männer gespeist mit 5 Broten und 2 Fischen. Der Grund, warum das alles so stattfand, war, um seine Jünger zu prüfen. Das macht Jesus manchmal. Ne? Er prüft. Er prüft aber nicht, damit wir durchfallen, sondern er prüft, ob wir auch das umsetzen, was wir glauben, ob wir daran festhalten an dem Bekenntnis. Und die Prüfung bei der Speisung der 5000 war, glaubst du, dass ich dieses Problem, was menschlich nicht zu lösen ist, lösen kann? Glaubst du, dass ich das alles in der Hand habe und dass ich mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer speisen kann? Frauen und Kinder waren da auch noch dabei, wir können die Zahl auch gern verdreifachen, verdoppeln. Und am Ende ist es ja nicht nur so, dass die alle satt sind. Am Ende haben die Körbe voll noch übrig. Und dann passiert diese Geschichte und dann kommt diese berühmte Brotrede von Jesus. Ich will mal nur durch dieses Drumherum beschauen. Dann sagt Jesus, ne, wo diese Brotrede hält, wo er sagt, ihr wartet das Mana vom Himmel. Das war damals die Erwartung, dass der Messias wieder Mana vom Himmel bringt. Und Jesus hatte das mit dem Brot getan. Da haben sie gesagt, ja super, das ist er. Und dann sagt Jesus, darum geht's nicht. Ich bin nicht hier, um eure Bedürfnisse hier zu erfüllen. Das ist auch ein völlig falsches Gottesbild, da müssen wir auch aufpassen. Wir denken oft, Gott muss mir hier alles Glück schenken, Wohlstand und Ehre und Reichtum. Nein, Jesus sagt, ich bin für die Ewigkeit gekommen. Ich bin gekommen, um zu klären, wo du die Ewigkeit verbringst. Und dann hat er das klar gesagt, ne, ich bin das Brot des Lebens. Und dann verließen ihn ja seine Jünger. Und dann stellt er diese berühmte Frage an die 12, die noch der harte Kern, wollt ihr auch gehen? Und dann kommt dieses, ich nenne es mal, wahnsinnige Bekenntnis von Petrus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Das ist das, was wir übrigens gerade gesungen haben. Kein Zurück. Das Kreuz ist vor mir, die Welt ist hinter mir, kein Zurück mehr. Und das ist das, was Petrus hier sagt in diesem Moment der Herausforderung. Und ich hoffe, das ist auch dein Bekenntnis im Sturm. Ich finde es spannend, Jesus, den wollen sie in dem Moment zum Brotkönig machen. Eine große Herausforderung, weil das würde ja das Kreuz umgehen. Vielleicht auch eine Versuchung für Jesus, das Kreuz zu umgehen, weil er ja auch wusste, was da dran hing. Aber er geht in diese stürmische Zeit, auch mit der Auseinandersetzung mit der Brotrede in Johannes 6, erstmal, was macht er? Ne? Erstmal ins Gebet. Und ich möchte euch an dieser Stelle Mut machen, das Gebet zu suchen, die Zwiesprache mit Gott, mit ihm zu sprechen. Wir haben Gemeindegebet am Mittwoch wieder um 19.30 Uhr. Herzliche Einladung. Da können wir gemeinsam die Dinge vor Gott bewegen und besprechen. Das kann man alleine machen. Jesus hat es immer wieder gemacht. Und ich finde, Jesus ist da ein großes Vorbild für uns auch. Man könnte ja sagen, Jesus sagt es in Johannes 10.30, ich und der Vater sind eins. Ja, da muss man doch nichts mehr besprechen oder bebeten. Und Jesus hat trotzdem immer wieder die Stille gesucht, meistens früh morgens, hier war es dann eben an einer anderen Tageszeit, meistens früh morgens hat er sich, bevor er irgendwas gemacht hat, gebetet und mit Gott geredet und auch für uns betet. Das Gebet ist das, was uns gerade stürmische Zeiten vielleicht auch aufzeigt, wo wir auch klar einfach die Dinge bewegen dürfen und Gebet macht was mit uns, weil ich mich ganz Jesus ausliefere. Und das größte Privileg für mich im Gebet ist, ich spreche mit jemand, der alles weiß, der alles verstanden hat, dem ich auch nicht viel erklären muss und der auch der Herr über diese Stürme im Leben ist und vor allem bleibt. Und dann lesen wir, dass er die Jünger dazu antreibt, mit dem Ufer, also mit dem Boot rüberzufahren. Und das ist eigentlich ganz interessant an dieser Stelle. Die Jünger geraten in den Sturm, weil Jesus ihnen gesagt hat, sie sollen auf den See, See Genezareth. Da gibt es so überraschende Stürme aufgrund von der Wetterlage. Und da kann manchmal ein Sturm aus dem Nichts entstehen. Ich glaube, das kennen wir auch. Ne? Ein Problem, eine Sorge, eine Angst aus dem Nichts. Das habe ich nicht kommen sehen. Du hast vielleicht deinen Tag, deine Woche schon geplant, vielleicht schon das Jahr. Ne? Manche planen ja schon Urlaub für 2025 oder haben schon. Ne? Und dann plötzlich kommt da eine Sache dazu, die haben wir nicht kommen sehen. So überraschend kann es manchmal sein. Aber ich finde es so schön hier, dieser Sturm, der da kommt, da waren sie auch drin, weil Jesus sie in das Boot geschickt hat. Weil Jesus gesagt hat, fahrt darüber. Und er wusste, dass ein Sturm kommt. Liebe Geschwister, so Stürme, die sind manchmal da. Da geht es um Sorgen, um Ängste, um Zweifel, Krankheit, Tod, um Probleme im Alltag. Aber manchmal sind wir da auch drin, weil Jesus uns da auch haben will. Ich weiß, es ist unglaublich schwer, auch manchmal zu ertragen, das zu hören, weil wir ja eigentlich hoffen, dass wir immer geschützt sind vor allem, dass Jesus uns da in Watte packt, ne, und schlimme Dinge nicht passieren. Und manchmal denken wir dann auch, das ist auch so eine komische, interessante Sache, wenn wir in einem Sturm sind, ne, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Vielleicht habe ich Sünde getan. Vielleicht liege ich geistig gerade falsch. Vielleicht straft mich ja Gott gerade. Also wenn ich schlimme Zeiten erlebe, dann ist mein erster Reflex, wie ich nachdenke, ja, wie oft hast du gebetet, wie oft hast du Bibel gelesen und was hast du falsch gemacht? Das ist so ein menschlicher Reflex, das ist aber nicht unbedingt geistlich. Es kann sein, dass du vollkommen richtig liegst. Es kann sein, dass du voll im Willen des Herrn lebst. Ne? Seid dankbar, betet ohne Unterlass und freut euch. Es kann sein, dass du voll im Willen des Herrn bist und trotzdem in einen Sturm gerätst, dass er dir das zumutet, diesen Sturm zu erleben. Ich finde es so spannend, diese Jünger geraten in den Sturm und wir hatten durchaus ein, zwei, ich nenne sie mal Seebären. Ne? Wir hatten Fischer darunter, das waren keine unerfahrenen Leute auf einem See. Petrus zum Beispiel, von dem werden wir auch gleich mehr hören in dieser Geschichte. Aber es war, dass sie in Not gerieten, ne? Dass sie dort im Sturm und litten Not von den Wellen. Das heißt, ihr Boot kam richtig ins Wanken. Sie haben gerudert. Und diese Geschichte finde ich deshalb so spannend, weil wenn wir in Not geraten, zählt meistens nur hier und jetzt. Ne, da denkt man nicht an nächstes Jahr oder an Ostern oder wenn man dann vielleicht die Ferien verbringt. In dieser Zeit des Notes zählt nur hier und jetzt, wenn man so ums Überleben rudern muss, ne, wenn man nicht weiß, wie man da rauskommt, wenn man nicht weiß, wie das ausgeht. Vielleicht ist es auch gerade bei dir, dass du gerade rudern musst in deinem Leben, kämpfen musst ums Überleben, dass jede Sekunde zählt. Ist übrigens ein guter Anfang, Gottesdienst zu kommen. Die meisten bleiben ja dann weg, weil sie es nicht ertragen, wenn sie in Not sind, mit anderen Christen an Bord zu sein. Aber wir rudern gemeinsam. Das machen die hier auch. Und diese Not ist einfach da. Ich finde es so spannend, was dann passiert. Ne? Als aber am Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot war aber schon mitten auf der See und litt Not in den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. So ein Wind kann schon sehr stark sein, so ein Gegenwind. Und ich habe das einmal erlebt, wir waren damals noch auf Pellworm. Und das ist ja sehr irreführend als Schwabe, wenn man auf Pellworm ist, dann sieht man das Ziel und denkt, wenn ich das Ziel sehe, bin ich gleich da. Das funktioniert da aber nicht. Da brauchst du unter Umständen noch eine Stunde oder Stunden, um dorthin zu kommen. Nur weil das Ziel siehst, bist du noch nicht da. Und dann hatte ich die Freude, meine Kinder waren noch klein, hinten drin, ich fuhr mit dem Fahrrad los und dann hatte ich Gegenwind. Ich weiß gar nicht, ob ich mich bewegt habe für eine Stunde. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt vorangekommen bin. Aber wenn so ein Wind dir entgegensteht, dann weißt du, dass da eine Macht dahinter steht. Und es gibt Mächte, die Interesse haben, dass dein Boot ständig am Wanken ist. Dass du nicht Jesus folgst. Die Bibel nennt es Teufel. Das ist sogar eine Person. Der will nicht, dass du ihm folgst, dass du vergibst und dass du liebst. Aber dann lesen wir auch, in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Wir erfahren, dass er erst am Abend kommt. Das heißt, dass Jesus, das müssen wir mal festhalten, die Jünger auch bewusst hat, rudern lassen und kämpfen lassen. Er hat sie rudern lassen. Das ist so ein Punkt, der mich immer wieder bewegt hat, weil das ja nicht unbedingt mein Gebet ist. Ne? Mein Gebet ist, hol mich raus, Jesus. Mach das, dass das ein Ende hat, was da so furchtbar oder schlimm ist. Jesus, beende diese Not. Ne? Und dann lässt mich Jesus manchmal rudern, manchmal auch kämpfen, weil, und jetzt sind wir ehrlich, wo machen wir denn unsere größten Glaubensschritte? Dann, wenn ich anfange zu rudere. Dann, wenn ich das Konzept aus der Hand geben muss. Dann, wenn ich nicht mehr handlungsfähig bin mit meiner Intelligenz, mit meinem Wissen, mit meinem Können, mit meinem Geld, mit meinem Einfluss. Dann, wenn ich mich wirklich auch Gott ausliefern muss. Da mache ich meine größten Glaubensschritte, weil ich erkennen muss, dass es nur einen gibt, der wirklich alles in der Hand hält. Weil sind wir sicher, klar bekennen wir fromm, ja, der Herr ist es. Aber letztendlich werkeln wir doch immer manchmal vor uns hin und machen noch immer unser Ding. Aber in der Not erkennen wir, wer ist wirklich Gott? Wer hat es wirklich in der Hand? Und manchmal lässt uns Jesus auch rudern, auch als Gemeinde, damit wir gemeinsam ans Ziel kommen. Was ich so schön finde, und da finde ich so schön, dass die Evangelien sich ergänzen, in Markus 6, 48 steht ein ganz schöner Satz drin, Jesus sieht seine Jünger, wie sie im Sturm rudern. Das heißt, Jesus hat seine Kinder, seine Jünger nie aus den Augen verloren. Das ist immer das, was wir manchmal denken in dem Moment, dass Jesus abwesend ist, desinteressiert oder vielleicht in einer anderen Sturmgeschichte, wo der Vorwurf ist, Jesus schläft. Jesus kann schlafen, der ist trotzdem voll da. Das kann man mal so schön sagen. Aber er hat seine Jünger gesehen. In Markus 6 können wir es lesen. Er hat sie nie aus den Augen verloren. Ihm war es nie egal, was passiert. Und auch das dürfen wir in unserem persönlichen Sturm in Anspruch nehmen. Jesus sieht dich. Jesus ist da, er sieht dich, ihm ist es nicht egal. Und dann finde ich so schön, dann lesen wir in der vierten Nachtwache, das ist eine Einteilung der römischen Armee, das war zwischen 3 Uhr und 6 Uhr morgens. Also dadurch können wir entnehmen, bis mindestens 3 Uhr morgens hat er sie rudern lassen oder bis 6 Uhr morgens. Die Römer hatten 4 Nachtwachen, können wir mal wieder in der Bibel nachlesen. Da kommt er und jetzt finde ich so spannend, wie kommt er denn? Großes Brimbamborium. Ein Blitz und Jesus steht da. Nein, er geht auf dem Sturm ihnen entgegen. Er läuft auf dem Wasser. Und ich finde es so schön, dass Jesus auf dem Wasser geht zu ihnen. Er kommt und er wird nass. Ihm wird kalt, vergessen wir nicht, er war auch Mensch in diesem Moment. Und ich finde es so schön, wenn man dann noch das gespaltene Verhältnis zwischen Juden und Wasser sieht, dann ist noch schöner, was da passiert, weil die Juden hatten ein Riesenproblem mit großen Mengen von Wasser. Wir lesen nie von einer großen Flotte der Juden, die ausgesendet worden ist, der Könige. Es gab mal eine, aber die war relativ schnell versenkt worden. Und dann war es mit der Schifffahrt auch am Ende. Und die Reaktion der Jünger ist verständlich, weil die Juden glaubten, bei großen Wassermengen, da wären Geister und Dämonen unter dem Wasser. Und auch der Beruf Fischer war sehr suspekt, weil man ging ja da in einen Bereich, den bekam man, und ich sage es jetzt mal bewusst so, wie Jesus das auch macht, den bekam man nicht unter die Füße. Und Jesus geht einfach drüber. Das, was wir nicht unter die Füße bekommen, das, was uns Angst macht, das, was furchtbar ist in unserem Leben, wo wir unsicher sind, kriegt Jesus einfach unter die Füße. Er geht einfach auf diesem Wasser, was nur eine pure Unsicherheit war zu dieser Zeit für dieses Volk. Und auch für uns. Was kriegst du nicht unter die Füße? Jesus bekommt das unter die Füße und er geht zu dir und er kommt zu dir. Warum? Weil du ihm wichtig bist. Und das ist das, was wir bekennen. Ne? Und da möchte ich nochmal an das Lied anknüpfen, was wir vorher hatten. Haben wir das Kreuz im Blick? Ist unser Blick auf den Sturm gerichtet oder auf den, der den Sturm in der Hand hält? Und lasst uns nicht im Sturm versinken. Das kommt natürlich jetzt gleich. Ne? Jesus kommt dann und dann schreien sie, ne? Es ist ein Gespenst. Also eine ganz normale Reaktion, wenn man den Hintergrund kennt, ist das eine normale Reaktion, dass sie dachten, da steht ein Gespenst plötzlich, weil da müssen ja Geister und Dämonen im Wasser sein. Ich finde es so schön, dass Jesus da gar nicht drauf eingeht oder schimpft oder so, weil Leute, echt jetzt, Gespenst, Gratspeisung der 5000, jetzt haltet ihr mich für einen Geist. Sondern dass er so reagiert, ne? Seid guten Mutes, also seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Sei getröstet, ich bin es. Er sagt es in den Worten Ego Emi, das ist der griechische Gottesname, wo er auch sagt, ich bin Gott, ich bin hier, ich komme zu dir, ich sehe dich Du brauchst keine Angst haben. Ich bin es, der dich kennt. Ich bin es, der dich gemacht hat. Ich bin es, der dich unglaublich liebt. Ich bin es, der alles vorbereitet hast, damit du ewiges Leben haben kannst, wenn du das glaubst. Ich bin es, der dich nie verlässt, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Ich bin es. Ich bin es, der unveränderlich ist, wo sich deine Welt immer wieder ändert. Gerade in einem Sturm ist ja die Gefahr da, dass unsere Welt sich gravierend nicht zum Positiven verändert. Das sagt Jesus, ich bin es, der sich nicht verändert. Ich bleibe so treu, wie ich es auch sage. Ich bin es, der vergibt. Ich bin es, der Hoffnung gibt. Ich bin es, der dich liebt. Sei getröstet, sei guten Mutes. Ich bin es, hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Ich finde es so spannend, wie oft es Jesus sagen muss. Und ich finde es so spannend, wie das für uns heute noch Realität ist. Wir könnten ja sagen, wir haben die Furcht schon hinter uns gelassen. Das wäre schön. Aber es stimmt nicht. Wir haben immer noch Angst. Wir verpacken es anders. Wir werden vielleicht in unseren Erfahrungen souveräner im Umgang mit Angst. Aber die Angst ist da. Die Not ist da. Und dann dieses fürchtet euch nicht. So tröstet ein Vater seine Kinder. So ist ein Vater da. Und wenn zum Beispiel in Jesaja 43 steht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flammen wird dich nicht verbrennen. Das ist das, was Jesus dann am Ende auch meint mit dem Heil. Es werden Dinge kommen, wir werden durchs Feuer gehen, wir werden durchs Wasser gehen, es wird unangenehm, aber du wirst daran, dieser zweite Tod wird nicht stattfinden, sondern du hast ewiges Leben. Das ist unsere Hoffnung. Und darum auch dieses Liedbekenntnis, es ist kein Zurück mehr, weil es gibt niemanden, der dir das geben kann. Niemand. Und gerade im Sturm, in der Not. Und vertrauen wir uns da Gott an. Und letztendlich ist ja immer die Frage, glaubst du das, vertraust du ihm? Ich finde es hier so schön, diese Geschichte hat so einen Schnitt jetzt, wo es um Glauben geht. Muss ich vorstellen, ich mag das immer so ein bisschen, wenn man sich die Geschichte vorstellt. Ne? So ein Boot schwankend, der Sturm war übrigens immer noch da, egal was jetzt auch kommt. Ne? Die Jünger sind so einigermaßen gerade noch gespenst, Jesus ging auf sie ein und jetzt kommt Petrus. Ich mag Petrus. Das ist weit entfernt von meinem Typ. Ich wäre wahrscheinlich immer der gewesen, der sich in der Mitte des Mastes aufgehalten hätte, festgeklammert und geschrien hat, wir werden sterben, wir werden sterben. Aber Petrus sieht Jesus, vertraut Jesus und sagt, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Da ist dieser Petrus, der will mehr in diesem Moment, in diesem Sturm. Interessant finde ich übrigens, dass er sagt, wenn du es bist, dann befiehl mir. Also nur wenn du es sagst, will ich mich aus dem Boot herausbewegen und auf dich zugehen. Das ist eine interessante Sache, weil wir als Christen das genau ja machen sollten. Erstmal mit Gott drüber sprechen. Erstmal Gott einbeziehen in mein Leben, in meine Entscheidungen. Wir machen es oft so, wir steigen aus dem Boot, versinken und klagen dann Gott an. Gott, warum bin ich jetzt eingesunken? Gott, warum lief es jetzt schief? Gott, warum ist das Gespräch schief gelaufen? Gott, warum hat die Beziehung nicht geklappt? Ne? Ungläubiger, ach, was so, okay, siehst du das anders? Also erstmal Gott fragen, erstmal Jesus fragen, mit einbeziehen und wir haben Gottes Wort. Dann sind wir wieder bei der Jahreslosung. Prüfet alles, es geht da um Prophetie und Weissagung, aber dieser Grundsatz finde ich spitze und das Gute behaltet. Ja, was ist denn das Gute? Jesus, das, was Jesus sagt und uns klar macht, auch in seinem Wort. Prüf das. Steig nicht immer aus dem Boot und klag Gott ein und sei frustriert und bekommst Zweifel in deinem Glauben, weil du Gott nie in deine Entscheidungen einbeziehst und dann klagen wir ihn an. Aber jetzt finde ich so spannend, dass Petrus etwas will. Er will auf dem Wasser zu Jesus gehen. Er macht ja keinen Schwimmer oder sonst was. Er will auf dem Wasser gehen. Ich finde es unglaublich spannend und ich weiß nicht, ob es euer Gebetsanliegen schon mal war, auf dem Wasser zu gehen. Ich hatte es jetzt noch nie, obwohl es im Freibad sicher eine große Nummer wäre, gell? Wenn man so abkürzen könnte, da würde der Bademeister staunen. Servus. Vielleicht auch arbeitslos werden, wenn wir das alle praktizieren würden. Aber der Punkt ist, was will denn Petrus? Petrus will das Unmögliche möglich machen. Er will etwas, was er nicht kann. Und jetzt lasst es uns doch wieder runterbrechen auf unsere geistliche Ebene. Wo ist etwas in deinem Leben für dich unmöglich? Vertrauen, vergeben, versöhnen, glauben, lieben. All diese Dinge, die wir immer wieder lesen, auch in der Bibel, diese geistlichen Baustellen, die wir oft haben. Und ich sage, ich werde mich nie jemandem wieder anvertrauen. Ich will das gar nicht. Ich bin so verletzt worden. Oder meine Biografie ist so furchtbar, das will ich niemand antun. Wo ist bei dir so ein Punkt, wo du sagst, da möchte ich auf Jesus zugehen, da möchte ich das Unmögliche möglich machen, auf sein Wort hin. Und dann passiert ja das. Jesus sagt nur ein Wort, komm, riskier es. Steig aus deinem Boot. Ich möchte nur mal diese Szenerie aufzeigen. Sie sind alle in diesem Boot. Sie rudern um ihr Leben. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass es gewisse Fragezeichen bei den Jüngern gab, aufgrund der Frage von Petrus. Ne? So, sie waren gerade erst beruhigt. Petrus, ich will rauskommen, wenn du es bist. Ne? Und alle gucken wahrscheinlich Petrus an, bitte was? Okay. Und sie sind aber in dieser vermeintlichen Sicherheit dieses Bootes. Und Petrus will seine Sicherheit verlassen. Petrus will raus aus diesem Boot und auf Jesus zugehen. Das ist vollkommenes Vertrauen. Das ist vollkommenes Ausliefern an Jesus in der Not. Er will selbst die letzte Sicherheit, die im Sturm nicht unbedingt wirklich was bringt, will er trotzdem verlassen und klar Jesus vertrauen und auf ihn zugehen. Und dann kommt das Besondere. Und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Dann macht er das. Er läuft auf dem Wasser und geht auf Jesus zu. Und warum ist das möglich? Weil er Jesus im Blick hat, weil er auf ihn schaut. Er schaut nicht auf den Sturm, der war immer noch da. Er schaut nicht auf die Sorgen, er schaut nicht auf die Probleme. Er schaut auf Jesus, er blickt auf ihn, trotz des Sturmes. Und dann ist das Unmögliche möglich. Vergebung, Vertrauen, Glauben, nämlich das Unmögliche. Ich gehe mit Jesus durch diese Sache durch. Und nochmal, der Sturm war nach wie vor da. Da war nichts geklärt. Der legt sich erst ganz am Ende. Mit dem Blick auf Jesus ist Unmögliches möglich, was wir manchmal geistlich nicht für möglich halten. Und da will ich auch Mut machen. Verlass die falsche Sicherheit deines Bootes. Verlass die falschen Vorstellungen deines eigenen Schiffes und vertraue dich Jesus an und liefere dich ganz ihm aus. Aber, und das muss ich auch einwerfen, das mag ich so sehr in dieser Geschichte, sie ist ehrlich. Was wäre das für eine Geschichte? Petrus ging auf dem Wasser zu Jesus. Ne? Ach, Petrus, das würden wir doch gerne alle immer so lesen. Ach, so ein Held, dann kann ich das auch. Nee, Petrus macht oder passiert genau das, was uns oft auch passiert in diesen Glaubenswegen und Zweifeln. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und als er anfing zu sinken, schrie er. Er verliert Jesus aus dem Blick und schaut auf den Sturm. Das ist oft das, was die Gefahr ist, auch bei uns Gläubigen. Dass wir Jesus nicht mehr im Blick haben, sondern nur noch auf den Sturm achten. Und dann finde ich das Bild so schön, dann beginnt er zu sinken, zu versinken. Er sinkt ein. Und das ist so ein schönes Bild eigentlich auch dafür, wie es uns manchmal geht, wenn wir nur noch Probleme und nur noch Sorgen sehen und Jesus aus allem ausschließen, also sprich aus dem Blick verlieren, dann versinken wir in unserem Problem, dann versinken wir in unseren Sorgen, dann sind wir ganz ängstlich und dann wird es auch alles immer so kleiner und kleiner und kleiner, meine Welt. Und nicht mehr diese große Weite, die Christus hat und die große Allmacht, sondern nur noch das. Und es kann ein Gefängnis werden, diese Angst. Und man versinkt in seinem Problem. Dann kommt noch eine ordentliche Portion Selbstmitleid zu. Oder? Ich zweiter Hiob, warum ich? Ne? Und solche Dinge. Und dann versinkt man. Aber, und da finde ich es auch so schön, als Petrus merkt, dass er sinkt. Und ich gehe davon aus, dass Petrus als Fischer schwimmen konnte. Fertig. Versucht er nicht zu schwimmen. Er versucht nicht ans Boot zurückzuschwimmen oder zu Jesus, um sich an seinen Füßen festzukrallen. Und das ist stimmt seine Erfahrung, sondern er macht etwas, was ich sehr bezeichnend finde. Er kapituliert auch beim Versinken. Er schreit. Er schreit, Herr, rette mich. Auch hier keine falschen Wegstellungen, wo er versucht, irgendwas noch zu werkeln, wo man versucht, menschlich noch was hinzukriegen, dieses Schwimmen ums Überleben, das passiert, das ist einfach ein nutzloser Kampf, das weiß er auch, sondern es gibt nur einen, der ihn da rausziehen kann. Herr, rette mich. Und vielleicht sollte das auch wieder unser Gebet werden. Herr, rette du mich. Ich verlasse mich allein auf dich. Ich vertraue nur dir. Herr, rette mich. Und dann lesen wir, das ist im Griechischen immer so füß, so gleich. Es ist nicht so, dass Jesus schaut, wie er guckt. Mal gucken, ob der Kopf noch rausguckt, ne? Wie weit können wir ihn versinken lassen oder so ein, zwei Literchen Wasser schlucken lassen, dass er merkt, wie tief er drin sitzt. Nein, er greift sogleich zu. Und ich finde, tut mir leid, mich bewegt das so, dieses Bild, wie er eingreift. Er holt ihn raus, er greift selber ein und zieht ihn raus. Ne? Jesus, Gott, einschnippen, er hätte am Strand liegen können mit einem Cocktail. Ich weiß, überzeichne jetzt ein bisschen, aber sanfter Himmel und so weiter, milder Winter, Jamaika mit 30 Grad, alles möglich. Aber er zieht ihn selber raus. Und liebe Geschwister, und auch das ist Vertrauen, Gott greift ein. Aber nicht, wie wir es uns wünschen, sondern wie wir es brauchen. Weil Gott das alles übersieht und alles in der Hand hält. Gott greift ein. Aber nicht, wie wir es uns wünschen, sondern so, wie wir es brauchen. Das ist die Größe Gottes. Das Ding ist, was wir als Gläubige machen dürfen, machen müssen, ist, das anzuerkennen, dass er eingreift, dass er handelt und dass das gut ist, was er tut. Und er greift ihn und jetzt kommt was Spannendes. Kleingläubiger, warum zweifelst du? Jetzt kommt der Kleinglaube ins Spiel. Viele lesen da einen Vorwurf, den lese ich da gar nicht, sondern ich lese eher einen Appell. Was ist denn Kleinglaube? Kleinglaube ist ja der krampfhafte Versuch eines Menschen, Gott klein zu machen. Du bist klein, du kannst das gar nicht, darum vertraue ich dir nicht. Du kannst das nicht, du kannst nicht vergeben, du kannst das nicht schaffen, dass da noch was ist, was ich nicht verstehe, das schaffst du nicht. Das ist aber etwas, was sinnlos ist, weil Gott ist nicht klein zu machen, Gott ist groß. Und ich nochmal, ich lese hier auch keinen Vorwurf, sondern ich lese einen Appell. Kleingläubiger, warum zweifelst du? Lasst mich die Frage mal erweitern und das gar nicht provokativ, aber die Frage ist doch, Petrus, du bist doch auf dem Wasser gegangen, du hast doch erlebt, dass es geht. Warum bist du an dieser einen Stelle eingebrochen? Und wisst ihr, wo wir jetzt hinkommen? Wir kommen da nämlich dieses Dankbarkeit und das ist so wichtig. Wir haben das letzte Woche schon gehört, sagt Dank in allem, nicht für alles, sondern in allem. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Warum danken? Warum ist es so wichtig? Weil das ja das Erinnern ist, dass Gott gehandelt hat. Er war da, auch in größter Not. Nur wenn wir gerade wieder im Sturm sind, vergessen wir das, was Gott schon alles getan hat. Wir haben ja eine große, als Christen, Vergessenskultur. Wir denken immer nur an hier und jetzt und nicht das, was Gott getan hat. Wie er mich errettet hat. Gott hat uns herausgerufen aus einer verlorenen und verdammten und toten Welt und hat uns berufen zum ewigen Leben. Und jetzt bin ich mal salopp, mehr muss er gar nicht machen. Und er ist trotzdem da. Gott war immer in deiner Not da. Und darum ist dieses Danken so wichtig. Haltet euch vor Augen, wie Gott ist und was Gott getan hat und wie er immer wieder gehandelt hat. Und es gibt, glaube ich, viele Geschichten, die wir zusammentragen könnten, wo wir sehen können, wow, wie großartig ist Gott. Und darum ist das Danken auch ein Wille Gottes, weil die Dankenskultur führt zu einer gewissen Zufriedenheit, auch in der Not und wie ich es auch letzte Woche schon gesagt habe, zu einer Verfügbarkeit gegenüber ihm. Und Jesus, das ist meine Überzeugung, appelliert. Warum hast du an diesem Moment gezweifelt? Warum bist du in diesem Moment so dran gebrochen, an dieser Einstelle, in diesem Sturm, wo du so viele Schritte schon gegangen bist mit mir und auch schon viele Dinge erlebt hast? Und dann gehen sie zurück ans Boot. Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ich finde es so schön, Jesus geht dann mit Petrus, wahrscheinlich nimmt er ihn an die Hand, ich glaube nicht, dass er ihn durchs Wasser geschliffen hat, sondern an die Hand und wir gehen zusammen wieder ins Boot. Und dann legt sich einfach der Sturm. Es ist nicht so, dass Jesus irgendwie noch ein Ritual aufführen müsste oder irgendwie ums Boot rumtanzen müsste oder irgendwelche Formeln sagen müsste. Der Sturm ist einfach weg. Wer hat alles in der Hand? Wer ist der Herr? Gott. Und jeder Sturm, auch dein Sturm, hat er in der Hand. Und dann kommt etwas am Ende des Sturms, was ich so schön finde. Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Das ist ja ein Bekenntnis. Sie fielen vor ihm nieder. Sie erkennen, wer er wirklich ist. Und das, was wir als Gebet auch mitnehmen dürfen, ist, dass wir durchhalten im Sturm, dass wir dranbleiben, ihn nicht aus den Augen verlieren, dass wir am Ende diese Sache sagen können, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Du hast das in der Hand. Dieses Bekenntnis ist manchmal erst am Ende eines Sturms. Da habe ich durchaus auch Verständnis, auch wenn ich meine eigenen Stürme betrachte. Ist manchmal nicht mittendrin. Aber dieses Bekenntnis ist so wichtig, dass wir sagen, du bist es. Und vielleicht ist das auch die Erklärung, warum Petrus später sagen kann, Herr, zu wem sollten wir gehen? Das, was wir gesungen haben im letzten Lied, wo soll ich denn hin? In meiner Not, in meiner Verlorenheit, in meiner Sündhaftigkeit. Wo sollte ich denn hingehen in meinem Sturm, außer dass da einer ist, der das alles in der Hand hält? Und die Frage, und ich möchte zum Abschluss dieser Predigt nochmal dieses Bekenntnis von Petrus vorlesen. Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt, also vertraut, eine Beziehung und erkannt. Das ist eine Erkenntnis, die weit über das Visuelle hinausgeht, nämlich auch erkannt, wer er wirklich ist und das angenommen, dass du der Heilige Gottes bist. Ist das dein Bekenntnis heute? Und wenn nicht, weil du gerade in einem Sturm steckst, dürfen wir gemeinsam rudern, gemeinsam beten, uns gemeinsam unterstützen. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du der Herr bist und dass du alle Stürme in der Hand hältst, alle Herausforderungen, dass du da bist, weil du treu bist, dass du uns kennst, siehst und liebst, Herr. Und danke auch für die Gemeinschaft. Wir rudern gemeinsam, wir kämpfen nicht alleine. Und das Kreuz ist vor uns, unser Ziel. Dich wollen wir fest im Blick behalten, trotz der Stürme und Auseinandersetzung. Und wir wollen nicht mehr zurück, wir wollen nicht mehr ohne dich sein, Herr. Weil dieses Leben wäre furchtbar ohne dich, ohne Hoffnung, ohne Glaube und ohne Liebe. Danke, dass du treu bist, dass du gut bist und danke, dass wir auf dich blicken dürfen, weil du der Herr bist in alle Zeiten, für alle Zeiten. Amen. Amen.